Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Berlin am 9. September 2025 gegen 3.30 Uhr. Im Bezirk Treptow-Köpenick, in den Stadtteilen Adlershof und Schöneweide, gehen zu diesem Zeitpunkt nicht nur die letzten Lichter aus, der Strom ist weg, gänzlich, und bleibt es auch für die nächsten 60 Stunden. 180.000 Berlinerinnen und Berliner sind betroffen. Grund für den größten Blackout der Geschichte der Bundeshauptstadt sind Anschläge mit Brandbeschleunigern auf zwei Hochspannungsmasten in Johannisthal. Auch in diesen Stadtteilen liegende Krankenhäuser sind betroffen, geraten zum Teil massiv unter Druck, weil die Notstromversorgung hier und dort nicht ausreichte oder sehr knapp zu werden drohte. Krankenhäuser zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Hier sollte immer alles laufen, rund um die Uhr, Tag für Tag. Doch kann ein Krankenhaus sich vor einem solchen Blackout überhaupt schützen? Wie sieht es denn hier bei uns im St. Marien-Hospital in Friseute aus? Darum wird es in dieser Ausgabe von Herzblut und Heilkunst gehen. Und damit moin und willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wenn es um das Thema Sicherheit in diesem Krankenhaus geht, ist Bernd Wessels, Geschäftsführer der St. Marien-Stiftung, gefragt, ebenso Jan von Kiedrowski. Der Oldenburger hat sich mit seiner Firma auf die Beratung, Planung und Überwachung von Starkstrom, Schwachstrom und Sicherheitstechnik spezialisiert und betreut das St. Marien-Hospital bereits seit langer Zeit.
Richtig, genau. Wir planen die elektrotechnischen Anlagen. Das heißt, wir erstellen die Zeichnungen, einmal in den Grundrissen, wo kommt was hin, wie sind die Systempläne, das heißt, wie werden die einzelnen Komponenten miteinander verschaltet, und schreiben das Ganze aus, sodass am Ende eine Haustechnikfirma, eine Elektrofirma, das Klassische, diese Arbeiten erledigen kann. Und während der Bauphase überwachen wir diese Tätigkeiten, das alles richtig, und prüfen hinterher noch die Rechnung der Elektriker. Alles für den Bauherrn als Service, weil der das ja halt nicht alles selber bewerten kann, ob es so richtig ist.
Ein Rundum-Sorglos-Paket. Als Planer müsste doch Jan von Kiedrowski wissen, wie viele Kilometer Stromkabel hier im St. Marien-Hospital verbaut wurden.
Also das ist ziemlich viel. Ich würde irgendwas zwischen 50 und 100 Kilometern schätzen. Also es ist schon sehr weit gefasst. Eher Richtung 100 als 50. Fernmeldetechnik wäre nochmal separat komplett. Die sieht ja auch gerade sehr stark im Ausbau. Es wird immer mehr Anforderungen dazu geben. Mhm. In OPs, selbst die Patientenzimmer sind ja zum Teil vernetzt, dafür die elektronische Patientenakte oder ähnliches. Das ist einfach also sehr viel passiert.
Fernmeldetechnik ist das nicht das Telefonkabel, das ist das Netzwerk, weil ja alles vernetzt ist. Also Medizingeräte sind vernetzt miteinander, untereinander, sind gesteuert mit Patientenakten und so weiter. Das heißt, man muss Netzwerkkabel haben, muss Glasfaserkabel haben. Das muss wiederum mit draußen angebunden werden, damit man auch kommunizieren kann mit den Herstellern, die sich dann aufschalten können auf die Geräte. Von daher, unterschiedliche Kommunikation oder Fernmeldekabel ist ein bisschen mehr zu verstehen.
Weiß Geschäftsführer Bernd Wessels. Stellen wir uns noch einmal eine solche Situation eines großen, langanhaltenden Stromausfalls vor. Müssten Operationen abgebrochen, Patienten verlegt werden? Wie sind dann die Abläufe, Bernd Wessels?
Der Netzbetreiber hat in unserer Hauptverteilung redundante Kabel verlegt, also Starkstromkabel verlegt. Und die sind auch zuverlegt aus verschiedenen Netzverteilern wiederum in der Stadt, dass man dann hoffen sollte, dass der Strom halt bei uns in der Hauptverteilung auch ankommt. Sollte die Hauptverteilung ausfallen, dann springt automatisch das Notstromaggregat an. Ein Generator mit Dieselantrieb, so ein X-Fuß-Container, ich habe die größten Verhältnisse nicht so im Kopf, irgendwie 10 Meter lang und 4 Meter breit.
Das ist einfach ein sehr großer Motor.
Können wir uns den vorstellen, wie so ein,
Schiffsdiesel? Ja? Kleiner Schiffsdiesel, ja. Okay. Aber so in dieser Richtung. Aus dem Stand muss der das bringen. Es gibt sogar in mehreren Stufen. Die erste Stufe sind nach 5 Sekunden, nach 10 Sekunden. Nimmt ihr kleine Laststufen und dann wird zugeschaltet, dass er möglichst schnell alles übernimmt. Wenn jetzt mal etwas ausfällt, das muss ja nicht immer apokalyptische Ausmaße einhalten. Was mal schnell passiert, ein Bagger hat irgendwo ein Kabel erwischt. Wir haben einen kurzzeitigen Stromausfall. Auch wenn der nach 5 Minuten wieder da ist, das kann im OP unangenehm werden in dem Moment. OPs sind oftmals halt ein bisschen abgeschränkt. Ich darf kein direktes Sonnenlicht haben, weil es mich bei der Arbeit stört. Das heißt, der Raum ist dunkel in dem Moment. Und genau dafür sind dann zum Beispiel die Batterieanlagen da und der Notstromdiesel. Der Notstromdiesel ist so nach Norm geregelt, dass er nach spätestens 15 Sekunden das halbe Gebäude, in diesem Fall hier in Friseute, versorgt. Er hat eine Leistung von 450 kVA, also die halbe Leistung, die wir von der EWE kriegen. Das Netzteil sich in zwei Teile. Es gibt Teile, die sind unwichtig, die werden nicht weiter versorgt und es gibt Teile, die sofort nach diesen 15 Sekunden wieder versorgt werden.
Wie lange könnte man hier durchhalten?
Solange wie Diesel da ist, ganz einfach, oder nachgetankt werden kann, können wir durchhalten.
Wir haben eine Bevorratung von 5000 Litern. Das entspricht so circa 96 Stunden. Das mag ein bisschen schwanken über die Zeit, wenn immer Notstromtests gemacht werden. Es wird nicht sofort immer jeder Liter nachgetankt. Aber nach Norm muss ich einen Tag überbrücken können. Zwei haben wir locker. Und es werden eher 3 bis 4 Tage, die ich das halbe Krankenhaus weiterlaufen lassen kann. Der Betrieb kann weitergehen. Es wird vielleicht nicht jedes Handyladegerät betrieben werden können. Es geht nur die Hälfte der Beleuchtung im Haus. Aber das könnte ich alleine komplett mit dem Notstromdiesel abdecken. Und
der OP wäre nach wie vor abgesichert.
Der OP sowieso, der ist komplett.
Ja. Wobei, wie gesagt, wir kennen das aus der Umschwenkung, wenn ich mal so nennen darf, der neuen Hauptverteilung. Also wie gesagt, wir haben ja mit dem Krankenhaus Neubau auch eine neue Hauptverteilung bekommen. Die ist ja auch geplant worden von dem Ingenieurbüro von Kiedrowski. Und auch das musste umgeschwenkt werden. Das muss man sich vorstellen, wie einen großen Sicherungskasten zu Hause, nur x-mal größer. Mit Sicherheitsstrom und allgemeiner Stromversorgung, was hat das dahinter gehört? Also in diesem Trafo-Haushalt. Das mal eben zu umklemmen, das dauert so ein paar Tage. Und wir haben auch letztes Jahr an 4 Wochenenden das gemacht, nacheinander, sehr sorgfältig. Ist ja auch eine Gefahr für die, die das machen müssen. Da kommt ja sehr viel Strom an. Dann ist auch der Netzversorger dabei und hat das dann abgeklemmt in dem Moment, dass nichts passieren kann. Das dauert seine Zeit und das ist sehr gefährlich, mit Strom zu arbeiten in dieser, ich sag mal, Voltzahl. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es jetzt gewährleistet, dass wir alles auf dem neuesten Stand haben.
Es gibt ja Geräte, wenn bei denen der Strom ausfällt, dann fahren die automatisch runter.
Ja.
Ja, dann ist der Strom wieder da. Dann ist zwar eine Lampe irgendwie an dem Gerät an, von wegen, ich habe wieder Strom und mich kannst du jetzt wieder nutzen. Aber sie fangen wieder ganz von vorne an. Das heißt, wenn ich in einem OP bin, der muss doch standhalten, oder?
Genau. Wir haben einmal, wie jeder das vielleicht auch schon mal von zu Hause gehört hat, eine USV für einen PC. Die macht ja auch nichts anderes. Wenn ich eine Stromüberbrechung habe, versorgen die kurz weiter. Und genauso habe ich das im OP auch, dass so meine wichtigen Monitore, OPs und ähnliches über eine USV und in diesem Moment Batterie versorgt werden. Die macht das unterbrechungsfrei. Das heißt, es fährt nicht runter. Das sind, glaube ich, nach Norm weniger als 0,5 Sekunden, dann muss die da sein. Das sind spezielle Schaltungen, die werden in einem Stück gekauft, die die Versorgung gewährleisten. Das Gleiche ist mit der OP-Leuchte. Bei der möchte es ja auch nicht, dass sie ausfällt. Auch diese ist an einer eigenen Batterie, unabhängig von den PCs, damit die sich auch gegenseitig nicht stören können, die dann genauso ohne Unterbrechung einfach weitergeht. Das heißt, der Operateur merkt diesen Stromausfall erstmal nicht. Es ist ein Teil der Steckdosen, geht im OP aus. Wir sind nicht alle notstromversorgt, aber das weiß vorher der Medizintechniker, wo welche wichtigen Geräte eingestöpselt werden. Zum Beispiel Beatmungsgeräte, die überhaupt nicht auswechseln. Die haben zum Teil sogar noch eigene Batterien, sodass einfach im OP gewährleistet ist, dass ich zumindest die OP geordnet beenden kann. Das heißt nicht unbedingt immer, dass ich die nächsten 3 Stunden weiter operiere, während da Notstrombetrieb ist. Muss der Operateur entscheiden, wie wichtig es ist oder kann ich geordnet die Operation beenden und zu einem späteren Zeitpunkt weitermachen. Aber genau das sollen die technischen Anlagen erstmal unterstützen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der komplette OP-Bereich also doppelt quasi abgesichert.
Ja, dreifach.
Dreifach
fast total, sozusagen, ja, genau. Wir kennen das aus dem Heimatbereich, wenn ich ein defektes Gerät habe, was ein FI auslöst, das kennt man. Sowas haben wir im OP nicht. Wir haben so ein spezielles Netz, dass wenn ein Gerät einen Defekt hat, es trotzdem weiter betrieben werden kann.
Löst denn dieses Gerät, Bernd, denn so einen Alarm aus, sodass man währenddessen oder im Nachhinein zumindest mitbekommt, dass da was war?
Dass wir angeschafft haben, einen sogenannten Alarmserver. Also einem PC, so kann man sich das vorstellen, wie ein Server. Und die Haustechnik bekommt über diesen Alarm-Server, weil auch alle Geräte irgendwie ja netzwerkmäßig angeschlossen sind, einen Hinweis, da ist ein Fehler. Und wir haben ja rund um die Uhr auch die Haustechnik, die also auch verantwortlich ist. Tagsüber sieht man sie, nachts haben sie Dienstbereitschaft und auf deren Handys gibt es dann einen Alarmauslöser, nicht nur beim Brandfall, sondern auch bei anderen technischen Störungen, wo die Mitarbeiter informiert werden und sagen, da ist was kaputt und du musst kommen. Und du musst schauen, woran es liegt.
Welche Rolle spielen denn eigentlich in einem solchen Szenario externe Partner, sage ich mal?
Ja, also
die Feuerwehr auch, Polizei letztlich.
Die Feuerwehr auch oder auch THW könnte eine Rolle spielen. Ich sage mal, jetzt haben wir mal so ein Starkregenereignis, wie wir es vor 1,5 Jahren gehabt haben in Friseute. Und die Brücken sind überschwemmt und Tankfahrzeuge müssen hierher. Dann würde das THW beispielsweise einen Diesel bringen. Würden vielleicht auch Notstromaggregat aufstellen, damit wir noch mehr Strom bekommen können als das, was wir gebrauchen. Also diese Krisenpläne gibt es ja und die sind auch aufgestellt.
Wie gut, dass es denn das THW in Kloppenburg gibt, ne?
Zum Beispiel.
Ruckzuck hier.
Genau.
Gibt es denn so unterschiedliche Eskalationsstufen, so möchte ich sie mal bezeichnen?
Ja, es gibt einen Alarm- und Einsatzplan, einen Krisenplan, der ist auch abgestimmt mit dem Landkreis. Und wir haben es ja gehabt, als wir diesen Starkregenereignis gehabt haben. Da ist das THW gekommen mit anderen Pumpen und konnten den Keller wieder freipumpen. Das ging ganz schnell. Und gut, dass wir, wie gesagt, diese vielen Helfer haben im Krisenfall, sei es Rotes Kreuz mit Rettungsdienst oder sei es die Feuerwehr oder sei es das THW oder andere Einheiten. All das ist in Deutschland, glaube ich, ganz gut geregelt, aber vor Katastrophen, ich sag mal vom Flugzeug abstürzen oder sonst was, sind wir alle nicht gefeit. Ich glaube, Erdbeben kriegen wir oben weniger. Man weiß nie, was passiert und man muss das auch manchmal sehr fantasievoll ausmalen, was passieren könnte. Das machen die Experten, die da auch wichtige Geschichten haben, aber auch der Netzversorger ist gut ausgestellt. Hier in der Region ist man ja auch auf erneuerbare Energien unterwegs. Was ist denn an Sonn- oder Feiertagen, langen Wochenenden, wo Sonne scheint, wo Wind ganz viel bläst, wo lässt man den Strom? Alles muss gesteuert werden und das passiert auch.
Wir reden die ganze Zeit von der Stromversorgung und von PCs, die angeschlossen sind. Nun ist ja nun einmal eine Tatsache, dass wir im digitalen Zeitalter leben und wir haben es nicht nur zu tun mit medizinischen Gerätschaften, die man irgendwie nutzen kann, sondern die sind auch digital vernetzt und das läuft alles untereinander sehr gut, weil sie eben vernetzt sind. Wenn jetzt aber dieses Netzwerk auch nicht mehr funktioniert, was machen wir denn dann?
Wir haben ja erstmal ein Inselnetz. Das heißt, alles, was an EDV-Komponenten im Haus verbaut ist, hängt an unserer Notstromversorgung natürlich, sodass es erstmal für das Gebäude weiter versorgt wird. Das ist sowohl die EDV-Kommunikation, wie im Krankenhaus haben wir immer wichtig, die Lichtrufanlagen auf den Stationen, womit sich die Patienten in Betten bemerkbar machen. Sowas muss ich natürlich auch aufrechterhalten. Das hängt alles mit auf dieser Sicherheitsstromversorgung und wird weiter betrieben. Der Weg nach außen, das ist natürlich immer noch wieder ein spezieller Fall. Heißt ja nicht, wenn draußen, wo der Strom weg ist, es bei uns nicht anfangen kann zu brennen. Deswegen gibt es dann auch die Brandmeldeanlage, die so weiter betrieben wird, die Sicherheitslichtanlage, dass jeder aus dem Gebäude rauskommt, wenn mal was ausfällt. Die Telefone im Haus, dass man untereinander die Station kommunizieren kann, das funktioniert alles weiter. Man könnte ja meinen, wir sind im Handyzeitalter, da braucht man sich gar nicht mehr auf die Telefonie verlassen. Bloß das Problem in einem Krisenfall kann natürlich genau sein, dass die Handynetze überlastet sind, weil alle irgendwie Verwandte erreichen wollen oder auch nur die großen, wichtigen Stellen miteinander kommunizieren. Und darum ist es ja auch wichtig, das ist eine interne Telefonie. Das sind dieses typische Decktelefon, was man zu Hause hat, auch mobile Geräte, wo sich die Ärzte untereinander oder das Pflegepersonal untereinander auch anrufen kann innerhalb des Hauses.
Gibt es noch irgendetwas Analoges, um im Krisenfall darauf zurückgreifen zu können?
Brandmeldeanlage ist ein gutes Thema zum Thema analog. Wir haben zwar da dieses Thema Gebäudefunk und ähnliches, dass sie miteinander kommunizieren können, aber schlussendlich ist es bei jeder Brandmeldeanlage immer noch gefordert, es gibt die Feuerwehrlaufkarte. Das ist ein Zettel, der vorne beim Pförtner liegt oder laminierte Zettel, die dann genau sagen, wo muss ich als Feuerwehrmann lang, um genau an diesen Ort zu kommen. Das gibt es immer noch per Papier vorne beim Pförtner, falls die digitalen Medien komplett ausfallen.
Neben aller Versorgung durch den Netzbetreiber und die vielen Energieversorger ist ja, dass wir auch eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach planen. Wenn alles soweit fertig ist, dann ist vorgesehen, dass wir rund 100 kW Peak Strom produzieren können. Damit können wir also auch nochmal im Sommer unabhängig von Energieversorger, unabhängig von unserem Notstromaggregat arbeiten. Und wir produzieren ja auch selber Strom hier im Hause, weil wir auch schon seit über 15 Jahren Blockheizkraftwerk haben, das mit Gas betrieben wird. Und auch dort wird Strom produziert und wird ergänzend zum Notstromaggregat auch noch dann weitere Strom zur Verfügung stellen.
Das ist in diesem Fall ausreichend, einfach nur um einen Teil des Verbrauchs des Hauses zu decken. Wir haben Spitzenlasten von 400 bis 500 kW hier im Haus in einem Sommertag, einfach tagsüber. Die Photovoltaikanlage bringt 100 kW Peak. Das heißt, es ist eh nur ein Viertel bis ein Fünftel, dass sich damit, das wird komplett im Haus verbraucht in dem Moment.
Das Gleiche gilt ja, wie gesagt, für das Blockheizkraftwerk, was wir schon seit über 15 Jahren haben. Auf der einen Seite erzeugen wir Wärme und auf der anderen Seite erzeugen wir Strom. Und auch der wird bei uns komplett verbraucht.
Bloß sowohl eine PV-Anlage als auch ein Blockheizkraftwerk darf ich eigentlich zur Notstromversorgung im ersten Sinne der Norm nicht heranziehen, weil die nicht so verlässlich sind wie dieses Dieselaggregat. Das heißt, was ist denn, wenn ich keine Sonne habe oder wenn der Notstromfall nachts auftritt? Das heißt, PV-Anlage fällt schon mal aus. Das Gleiche ist mit dem Gasmotor. Wir kriegen nicht unbedingt durch den Energieversorger versichert, dass wir Gas auch während eines großen Stromausfalls zugesichert bekommen. Das heißt, beide sind nicht verlässlich als Quellen. Darum brauche ich meinen Diesel mit dem Tank im Garten, wo ich ganz sicher weiß, ich habe mindestens für 24, 48 oder 96 Stunden Kraftstoffbevorratung. Wir hatten schon einmal einen Diplomanten bei uns in der Firma, der genau dieses Thema eines verlässlichen BHKWs diskutiert hat. Am Ende haben wir keinen Hersteller, der uns garantiert, dass ein Gasmotor innerhalb von 15 Sekunden eine so hohe Leistung bringen kann, beziehungsweise die Laststufen, wie schnell kopple ich Last auf diesem Motor ein, sind wesentlich geringer. Das heißt, es würde alles länger dauern. Diese 15 Sekunden sind mit den meisten Gasmotoren. Es ist anders, wenn ich ihn überdimensioniere, dann würde es funktionieren. Aber es ist so erstmal nicht möglich.
Also das BHKW, was wir auch betreiben, ich sag mal, hat im Prinzip einen Treckermotor drin und der produziert kontinuierlich, wenn er dann läuft und versorgt wird mit Energie, Strom und Wärme. Da hat Herr von Gündowski vollkommen recht. Das ist keine Redundanz, das ist eine Ergänzung zu dem, was wir kriegen. Durch Kraft-Wärme-Kopplung kann man halt Energie einsparen.
Vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was wir eben sagten. Natürlich kann ich die PV-Anlage, das BHKW, nicht für den Notstromfall heranziehen. Was ich als Positives sehen kann und das, was wir in immer mehr Häusern realisieren, ist zu sagen, ja, aber ich kann es eventuell als Plus verwenden. Das heißt, wenn ich wirklich einen langen Stromausfall habe, es wird wirklich mal einen halben Tag oder länger der Strom weg ist, dass dann die Technik eventuell so im Netz umschalten kann, dass man sagen kann, ja, ich habe aber ja meine PV-Anlage auf dem Dach, ich nutze die mal dann vielleicht doch noch, um die Küche noch ein bisschen mehr zu betreiben oder das eine oder andere im Haus noch zusätzlich machen zu können. Das ist eine Ergänzung, die kann ich halt nicht verlässlich, aber nutzen kann ich es ja trotzdem.
Der Einstieg dieser Folge ging einher mit der Frage, ob ein Blackout hier wirklich stattfinden könnte im St. Marienhospital. Und zum Schluss dieser Folge kann ich nur sagen, selbst wenn große Teile der Eisenstadt Friseute im Dunkeln liegen, hier würden die Lichter, Herr von Kentrowski, nicht ausgehen und es würde weiter operiert werden können.
Genau so ist es. Genau. Dafür ist das ganze Netz gebaut.
Hoffen wir, dass dieser Ernstfall nicht eintreten möge. Vielen Dank, Jan von Kentrowski und Bernd Wissens. Damit genug für heute. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns wie gewohnt nächsten Freitag mit einer neuen Ausgabe wieder. Herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis dahin uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marienhospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.